Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir über das Buch von Pierre Bourdieu sprechen, Die feinen Unterschiede, La Distinction. Dieses Buch, das 1979 in Frankreich veröffentlicht wurde und 1982 auf Deutsch, ist vermutlich das bekannteste Buch von Bourdieu, obwohl es ja weit über 700 Seiten umfasst. Also ist nicht so wahrscheinlich, dass es ganz häufig zum Ende gelesen wird. Es wird als eines der 6 wichtigsten soziologischen Werke des 20. Jahrhunderts angesehen von der Internationalen Soziologischen Vereinigung, der ISA. Pierre Bourdieu ist 1930 geboren, 2002 in Paris gestorben. Geboren ist er in einer Region in Südwestfrankreich, in einer einfachen Familie. Sein Vater war Postangestellter, etwas, was er auch in vielen seiner Schriften immer wieder thematisiert, seine einfache Herkunft aus einer ländlichen Region, der dann eben nach Paris gekommen ist, dort in den Spitzeninstitutionen des französischen Schul- und Hochschulwesens gelernt und studiert und dann eben auch gelehrt hat. Er war von 1951 an der École Normale Supérieure, kannte also viele derjenigen, die dann später auch bekannt wurden, zum Feld des Strukturalismus und Poststrukturalismus gehörend, also Foucault. Er hat auch bei Althusser gehört, bei Gaston Bachelard und Canguilhem. Bei Canguilhem wollte er seine Promotion schreiben. Das hat er dann aufgegeben, als er zum Militär eingezogen wurde. Er wurde in Algerien eingesetzt und das hat ihn dann auch dazu veranlasst, sich mit ethnologischen Forschung zu befassen in der Kabylei, also in der Region der Berber. Dort war er dann und hat eben auch nach der Befreiung, also nach dem Ende des Krieges der algerischen Befreiungsbewegung gegen Frankreich, weiter seine Forschung gemacht und auch in Algier Soziologie unterrichtet. Obwohl Bourdieu oftmals klagt über die Feindseligkeit, die er erlebt als Wissenschaftler aus einer einfachen Familie, also eigentlich dann immer den Eindruck vermittelt, dass er Schwierigkeiten hatte mit seiner beruflichen Karriere und mit seiner Forschung, auch der Feindseligkeit gegen die Ergebnisse seiner soziologischen Forschung, muss man sagen, dass er eigentlich wenn man so will, blendende Karriere als Sozialwissenschaftler absolviert hat. Also er war dann ab Mitte der 60er Jahre, also nach einer kurzen Zeit als Professor in Lille, war er dann in Paris an der École des Hautes Études en Sciences Sociales, hat das gemacht bis Anfang der 1980er Jahre, wurde dann ans Collège de France berufen. Genau genommen geht es dann im französischen Hochschulsystem nicht mehr höher, hat dann dort das Fachgebiet Soziologie vertreten und dann weiter auch seine umfangreichen Forschungen durchgeführt. Politisch war er dann trotz vieler Kritik oder vielleicht gerade wegen seiner Kritik am französischen Bildungssystem eingeladen, Vorschläge zu einer Reform des französischen Bildungswesens zu machen, also eingeladen durch Präsident Mitterrand Mitte der 80er Jahre. In den 90er Jahren war er dann, also Anfang der 2000er Jahre, einer der Mitbegründer von ATTAC als ein Netzwerk, eine Bewegung gegen den Neoliberalismus und hat das verstanden als einen politischen Versuch der ökonomischen Alphabetisierung. Dazu gehörte auch eine Zeitschrift oder eine Zeitschrift im Buchformat und eben eine kleine Buchreihe, Raison d'agir, in denen eben viele Texte dann gegen den aufkommenden und erstarkenden Neoliberalismus publiziert wurden. Das Buch Die feinen Unterschiede, das war für mich und viele andere eine wirklich bedeutsame Intervention in die Diskussion der frühen 1980er Jahre, also mit dem Erscheinen 1982 in Deutschland. Die Situation war ja geprägt durch eine Diskussion, in der die Linke, könnte man sagen, eigentlich in der Stimmung eine Umorientierung war. Also das wird ja markiert durch ein Buch wie das von André Gors, Abschied vom Proletariat. Und nachdem das absurde Buch von Helmut Schelsky aus den 60er Jahren mit der These oder der Behauptung von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft, von den Diskussionen um die Fortexistenz der Klasse eigentlich widerlegt war, tauchte dann auch eine ganz neue Diskussion auf über Postindustrialismus. Es wurde dann von Ulrich Beck die These vertreten, dass es sowas geben würde wie einen Prozess der Individualisierung. Individualisierung, das hat er verknüpft mit der Vorstellung des sogenannten Fahrstuhleffekts. Alle fahren nach oben, also erleben eine Verbesserung ihrer Lebenslage, Bildung, Nahrung, Einkommen, Wohnung und so weiter. Wobei Beck eigentlich damit eben auch sagt, aber dem ist nicht wirklich nachgegangen worden, dass ja dann die Relation im Fahrstuhl eigentlich gleich bleiben. Er hat das aber mit der These verbunden, dass es zu einer Erosion der Milieus kommt. Also die Bindung an Milieus, an die Milieus, in denen man eine bestimmte Lebensführung praktiziert, dass das eben am Auflösen ist. Das wurde auch von Sozialhistorikern belegt. Und das alles passte eigentlich auch zu der Umorientierung vieler Linker, die in den 70er Jahren noch Betriebsarbeit gemacht haben und die jetzt aber anfingen, ganz neue Fragen zu diskutieren, manchmal auch so ein bisschen absurd. Aber das Bourdieu nimmt eigentlich genau sowas in den Blick. Wenn diejenigen, die vorher Betriebsarbeit bei Opel oder der Chemieindustrie gemacht haben, dann plötzlich anfangen, exquisite Restaurants zu gründen, zu kochen, zu besuchen oder wie damals im Pflasterstrand in Frankfurt ganz intensiv über die Frage gestritten wurde, ob es berechtigt sei, Seidenunterwäsche zu tragen. Also diese Veränderung hat Bourdieu eigentlich eben thematisiert. Für uns war das bedeutsam, weil Bourdieu genau genommen uns deutlich machen konnte mit seiner empirischen Forschung, dass es Klasse weiterhin gibt, aber Klasse nicht nur in Begriffen der ökonomischen, der sozialen Ungleichheit oder der Herrschaft, also im Sinne von Bourgeoisie, Arbeiterklasse, Mittelklasse, sondern dass Klasse eben immer auch verbunden ist mit einer Vielzahl von Kulturpraktiken, Körperpraktiken, alltäglichen Gewohnheiten. Das heißt, er erweitert unseren Begriff von Klasse und damit eben auch von Klassenkampf. In einer gewissen Weise steht er da durchaus in der Beziehung zu den Cultural Studies, also zu Stuart Hall, obwohl er die Cultural Studies eher etwas kritisch einschätzt, weil seiner Ansicht nach die untere Klasse, also Proletariat, Arbeiterinnenklasse, nach seinem Verständnis eher ein fragmentiertes Bewusstsein hat, also sozusagen Fragmente der bürgerlichen Denkweise, Lebensstile, Lebensformen praktiziert, also nicht so stark eigene autonome Praktiken verfolgt. Formal besteht das Buch aus 8 Kapiteln, in 3 Teilen. Genau genommen ist es so, dass die Teile nicht genau entlang einer Frage aufgeteilt sind. Also das Buch fängt ausführlich an mit Überlegungen, die bedeutsam sind, sehr gegen die ästhetische Tradition, die ja auch bis weit in die Linke hineinreicht. Also wenn man an Schriften denkt von Herbert Marcuse oder Adorno, nämlich das Argument, der Geschmack für Kunst, für bestimmte Kunstrichtungen, also Musik oder Malerei oder Literatur. Das ist etwas, was ja wie Natur erscheint. Man hat eben diesen Geschmack und keinen anderen. Und dann streitet man mit anderen darüber, wie man etwas findet, ein Musikstück oder ein Roman oder ein Bild und kommt zu dem Ergebnis, man kann sich nicht unbedingt einigen, auch wenn man viele gute Argumente anführt. Über Geschmack ist nicht zu streiten. Das heißt, Geschmack wirkt wie eine Verkörperung von Freiheit, von Natur, etwas Unhintergehbares, was ganz Individuelles. Und Bourdieu versucht zu zeigen, dass es sich dabei selbst um eine bürgerliche Illusion handelt, eine bürgerliche Praxis. Dass er nämlich der Meinung ist, es gibt so etwas wie einen Geschmack, der verbunden ist mit einer Wahl auch anderer Bereiche, also elementarer Bereiche. Der Geschmack eines Essens, eines Nahrungsmittels, eines Getränks, der Geschmack an Kleidung, an Möbel, an Musik. Also der Geschmack ist, der für die Kunst zur Geltung gebracht wird, ist eingebunden in ein breites Verhaltensmuster, einen Lebensstil, eine Praxis, die eben kennzeichnet durch eine Vielzahl von Geschmacksäußerungen, zu denen sich Individuen hingezogen fühlen können und von denen sie sagen, das entspricht ihrem Bedürfnis, ihrem Geschmack. Also der erste wichtige Punkt, die erste zentrale These dieses sehr umfangreichen Buches ist, Geschmack im Bereich der Kunst. Und Kunst kann in diesem Fall heißen, die bekannte Malerei oder die bekannte legitime Musik ist eingebettet in eben breite Alltagspraktiken, die eben auch als kulturell gelten. Das heißt, er nutzt diesen breiten Begriff von Kultur, um diese besondere Art des Geschmacks deutlich zu machen. Das verbindet sich mit der Überlegung, dass der Geschmack unterschieden werden kann in verschiedene klassenspezifische Geschmacksarten. Er betont, dass das keine Konstruktion ist, die er theoretisch am grünen Tisch vornimmt, sondern etwas, was er selber in vielen Interviews und Auswertungen, Fragebögen feststellt, dass Individuen eben von sich aus dazu neigen, einen Geschmack zu unterscheiden, also dann eine bestimmte Art von Kultur für legitim halten. Bestimmte Bilder, bestimmte Filme, Regisseure, bestimmte Restaurants, bestimmte Boutiquen. Das heißt also, es gibt sozusagen eine Gleichgerichtetheit von Geschmacksäußerung und diese Art von Gemälden, von Museen, von Literatur, das ist aus seiner Sicht eben das, was er als legitimen Geschmack kennzeichnet, den er unterscheidet von einem mittleren Geschmack, also bestimmte Chansonsänger oder Sängerinnen, bestimmte Literatur, eine bestimmte Art und Weise dann auch der Nahrung. Und schließlich gibt es eine dritte Form des Geschmacks, einen populären Geschmack, der sich wiederum auszeichnet, auch durch besondere Formen des Vergnügens, der Musik, der Sportarten, also der Essensgewohnheiten. Also diese drei verschiedenen Geschmacksorientierungen sind für ihn ein zentraler Bezug, dann für die weitere Analyse. Und was er eben versucht deutlich zu machen, ist, dass diese Form des legitimen Geschmacks, also die Form des Geschmacks, die eben dann auch das höchste Ansehen genießt, also das eben in den Feuilletons der großen Zeitungen, in den Fernsehanstalten, im Schulsystem unterrichtet oder verbreitet wird, dass das eben gekennzeichnet ist durch das, was er sehr, sehr stark macht, als ein Geschmack des reinen Blicks, also die Absehung von Gehalt, also dass es um Formbewusstsein geht, also dass man dann darauf ausgerichtet ist, nicht zu schauen, was wird eigentlich gemalt, was ist der Gegenstand eines Gemäldes oder welche Texte werden in der Musik, in Liedern gesungen, sondern dass es darum geht, die formalen Aspekte, also der Pinselstrich, die Farbnutzung, die abstrakten Formen oder die Figürlichkeit, ja, also das zum Thema zu machen, also eine bestimmte Art von ästhetischer Virtuosität zu demonstrieren, um sich eben zu unterscheiden von denen, die eben dann eher auf die Inhalte schauen. Also der Formalismus ist für ihn ein zentrales Merkmal dieses legitimen Geschmacks, also einer besonderen Aneignung der Kulturgüter und damit auch die Fähigkeit, einfache Gegenstände zu ästhetisieren, also ein bestimmtes Stahlgerüst so zu fotografieren, dass es eben dann um die Form geht, nicht um den Stahl oder das Material, sondern eben das Bewusstsein genau dieser besonderen Form. Also die Ausbildung dieser Fähigkeit, Disposition, sich in dieser Weise formal zu den Gegenständen zu verhalten, ist eben eine bestimmte Kompetenz. Und er führt das aus, dass diese Kompetenz eben nicht von Natur vorhanden ist, sondern sich selbst verkennt als eine Fähigkeit, als eine Disposition, die in der Schule und in der Familie erlernt wird, sodass es eben dann wie Natur wirkt. Die unterschiedlichen Arten des Geschmacks entsprechen, das ist eine Konstruktionsleistung, verschiedenen Klassen. Diese Klassen werden theoretisch konstruiert, ja, auf der Grundlage von empirischem Material. Bourdieu will also erklären, welche Arten von Klassen gibt es, also wenn wir diese verschiedenen Geschmäcker thematisieren, also wie kommen die Leute zu diesen verschiedenen Geschmacksorientierungen? Und um das zu bestimmen, unterscheidet er verschiedene Formen des Kapitals. Das ist eigentlich eine der zentralen Theoreme seines gesamten Werks, dass er unterscheidet zwischen mehreren Sorten von Kapital. Also dazu gehört als erstes das ökonomische Kapital, dann das kulturelle Kapital. Eine dritte Sorte von Kapital ist soziales Kapital. Das sind die sozialen Beziehungen, die Individuen durch Familienkontext oder individuell durch Studium, durch ihre Berufstätigkeit entwickeln. Und in Texten, die er dann sehr viel später geschrieben hat, also eine Weile nach den feinen Unterschieden, beginnt er dann auch noch eine vierte Kapitalsorte einzuführen, nämlich symbolisches Kapital. Das kulturelle Kapital unterscheidet er in sich, indem er davon spricht, dass es ein inkorporiertes kulturelles Kapital gibt, also das, was wir im Elternhaus oder in der Schule erwerben. Es gibt ein objektiviertes kulturelles Kapital, also das können Bücher sein oder Gemälde, Möbel, Immobilien, über die wir verfügen, also eine besondere Aneignung von Kultur, die eben gegenständlich wird, und schließlich die institutionalisierte Form von Kultur. Die institutionalisierte Form von kulturellem Kapital sind eben Titel, ja, also einfache Titel wie eben einen Berufsabschluss mit Zertifikat oder eben Schulabschlüsse. Also ihm ist besonders wichtig die Betonung von Schulabschlüssen. Man kann sagen, dieses kulturelle Kapital ist eigentlich für sein Verständnis, zumindest in diesem Buch noch, entscheidend für die Bestimmung des Habitus. Der Habitus bildet sich eben als ein Muster, als ein Verhaltensmuster aus in den Sozialisationsprozessen, die schon frühkindlich eben beginnen. Also die Fähigkeit, die Disposition, sich Gegenständen anzunähern und sie anzueignen. Es ist, wie er das sagt, strukturierte und strukturierende Struktur. Also ein bestimmtes Wahrnehmungsschema, was wir eben frühkindlich oder sozialisatorisch dann auch in den Bildungsinstitutionen erlernen, also arm, reich, oben, unten, ja, oder dann auch die Geschmacksrichtung salzig und süß, und also da orientiert er sich eigentlich in einer gewissen Weise auch an Lévi-Strauss Analysen oder dem, was auch er von de Saussure dann übernimmt, also dass eben Kultur aus einer Vielzahl von, wenn man so will, signifikanten, unterschiedlichen Zeichen, distinktiven Merkmalen besteht, und dass der Habitus dann eben in dieser Weise ein generatives Schema wird, also eine Fähigkeit, sich die Welt so anzueignen, die Welt so zu sehen, sich ihr so anzunähern, dass eben eine bestimmte Art von Struktur gebildet wird, indem genau diese distinktiven Züge immer wieder erkannt werden. Also Mann, Frau, groß, klein, arm, reich, oben, unten, sodass wir die sozialen Verhältnisse klassifizieren und durch diese Klassifikation der sozialen Verhältnisse auch uns selbst wiederum klassifizieren, zu uns verhalten, weil wir dann sagen, ja, wir sind oben oder wir sind unten oder in der Mitte, wir sind arm oder reich. Das heißt, immer geht damit einher auch eine Selbsteinschätzung. Der Habitus ist in diesem Sinne ein verkörpertes, in den Körper, in das Denken, in die Lebensführung eingelassenes Schema Natura, Naturans und Naturata. Also es ist Natur des Körpers, aber gleichzeitig eben auch ein Schema, was Verhältnisse wiederum naturalisiert. Der Geschmack. Als naturgewordene, das heißt inkorporierte Kultur, körpergewordene Klasse, trägt er bei zur Erstellung des Klassenkörpers. Als inkorporiertes, jedwede Form der Inkorporation bestimmendes Klassifikationsprinzip wählt er aus und modifiziert er, was der Körper physiologisch wie psychologisch aufnimmt, verdaut und assimiliert, woraus folgt, dass der Körper die unwiderlegbarste Objektivierung des Klassengeschmacks darstellt, diesen vielfältig zum Ausdruck bringt. Die Überlegungen zur Habitus bestimmen den zweiten Teil der feinen Unterschiede, um eben damit deutlich zu machen, dass allein die formelle Bildung, die Gleichheit der Schulabschlüsse keineswegs tatsächlich Bildung und Bildungsaufstieg gewährleistet. Also die kulturellen Orientierung, die Lebensführung, die Lebensstile. Denn bestimmend im Habitus ist die Zusammensetzung der Kapitalien, der Kapitalausstattung. Also er unterscheidet zwischen der Kapitalsorte, ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, und jedes dieser Kapitalien kann eben ein verschiedenes Volumen annehmen. Also großes ökonomisches Kapital, großes kulturelles Kapital durch eine entsprechende Bildungsgeschichte in der Familie, also die besondere Fähigkeit, mit Bildern, mit Musik, mit Literatur umzugehen und eben legitime Kultur sich anzueignen, also auch zu wissen, dass es sich eben um legitime Kultur handelt, die eben einen unterscheidet durch Klassifizierung der anderen, die eben dann als schlicht, ungebildet, grob, ja, und so weiter gelten. Das heißt, es gibt darin immer enthalten ein Herrschaftsmuster, auch ein Sozialrassismus, also ein Klassenrassismus, wie Bourdieu das nennt. Also er spricht nicht von Klassismus, wie das heute eher üblich ist, sondern von Klassenrassismus, um eben diese Unterschiede zu kennzeichnen. Und ein Teil der Überlegung besteht darin, empirisch zu zeigen, wie das Versprechen des Bildungsaufstiegs eben über die Schule scheitert an dieser unterschiedlichen Kapitalausstattung. Also dass eben durch die sozialdemokratische Politik der 1960er Jahre immer mehr Kinder sowohl der bürgerlichen Klasse wie auch der Arbeiterklasse in die Bildungsinstitution hineinzubringen, also aber vor allen Dingen jetzt reformpolitisch die Kinder der Arbeiterinnenklasse, dass das bedeutet, dass die formalen Titel der Schule eben dann relevant werden, aber genau darüber auch eine Täuschung in den Klassenbeziehungen entsteht, weil die Kapitalausstattung, die die Familien mitgeben, und die lange Laufbahn der Familien eben von großer Relevanz bleibt. Also wie wachsen die Kinder auf in großen Häusern, in der Gewohnheit mit Musik oder Malerei oder hoher Literatur oder einer bestimmten Art des formellen Anziehens und Essens? Oder sind es eben Umgangsformen, die der Arbeiterinnenklasse entsprechen? Nun kommt Bourdieu zu der interessanten Überlegung und empirischen Beobachtung, dass mit dem Bildungsaufstieg, der seit den 60er Jahren stattfindet, eben gleichzeitig auch eine Inflation der Titel einsetzt. Das heißt, es gibt einen Prozess, dass aus der Mittelklasse, dem Kleinbürgertum und auch aus Teilen der Arbeiterinnenklasse eben ein Bildungsaufstieg angestrebt wird. Deswegen spricht er von der Mittelklasse auch als einer prätentiösen Klasse, der Versuch, sich Bildung anzueignen, ohne die entsprechende ökonomische Kapitalausstattung. Und das bedeutet, dass in dem Maße, wie diese Politik erfolgreich ist, sie gleichzeitig auch die Grundlage für ihren eigenen Erfolg gefährdet. Denn mit immer mehr Individuen, die hohe Bildungstitel haben, entwertet sich genau dieser Bildungstitel und die beruflichen Möglichkeiten, die in einem frühen Stadium der Klassengesellschaft damit verbunden waren, also akademischen Abschluss, eine bestimmte Berufstätigkeit zu erlangen, einen bestimmten Beamtenstatus oder bestimmte Entgelte, dass das eben immer weniger der Fall ist und gleichzeitig diejenigen aber, die diese Bildungstitel nicht erwerben, in den Klassenbeziehungen abrutschen, also die mittlere Reife oder das Abitur dann eben dazu führt, dass der Zugang zu entsprechenden Berufen auch wiederum abgewertet wird. Das heißt, die Kapitalausstattung, die sich über Familie und Familienlaufbahn, also die Bahn, die Klassenbahn, ja, also die biografischen Entwicklungslinien einer Familie, sich über viele Jahrzehnte hinziehen, dass die eben relevant werden für die sozialen Erfolgsaussichten auch der nächsten Generation. Das ist wichtig für Bourdieus Überlegung, dass es ihm eben um das Erbe geht. Erbe nicht nur jetzt von Geld und Immobilien, sondern eben auch diesen informellen kulturellen Fähigkeiten, Dispositionen, habituellen Mustern, die eben dazu beitragen, entsprechend der Kapitalausstattung auch soziale Praktiken zu entwickeln, die genau dieser Kapitalausstattung entsprechen, also die Gelegenheiten zu suchen, die Individuen zu finden, die Situationen zu schaffen, in denen sich genau diese Kapitalausstattung selber wiederum bestätigt. Also das Verkennen, zu glauben, es sei Fähigkeit, Natur, besondere Begabung, ja, also das sich Verkennen in Verhältnissen, die zur Natur geworden sind. Das ist sozusagen der entscheidende Gesichtspunkt, warum Bourdieu selbst dann auch von Klassenkampf spricht, weil er die Überlegung anstellt, dass die herrschende Klasse und die herrschende Fraktion der herrschenden Klasse, also er unterscheidet sehr differenziert zwischen verschiedenen Fraktionen der unterschiedlichen Klassen, dass diese herrschende Fraktion der herrschenden Klasse bemüht ist, ihre soziale Position aufrechtzuerhalten, also sich distinktiv zu verhalten, die Fähigkeit, die Unterscheidung zu markieren, also die Kapitalausstattung, die sie besitzt, eben auch umzusetzen in eine besondere Form der Lebensstilisierung, der Lebensführung, um eben immer wieder die Unterscheidung vorzunehmen zu anderen sozialen Klassen. Das heißt, sie besitzen die Fähigkeit, ihr Kapital in ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital eben dann auch entsprechend umzuschichten. Man könnte mit Hilfe von Bourdieu sagen, naja, wenn die Neue Linke in den 70er Jahren in der Bundesrepublik versucht hat, kulturelles Kapital stark zu machen, also schulische Titel anzueignen, besonderes Wissen, dass der Neoliberalismus genau genommen genau dagegen jetzt die Verfügung über ökonomisches Kapital wieder stark macht und dann eben auch eine besondere Aktivität entfaltet, auch legitime Kultur zu stärken, also Originalgemälde, besondere Konzerte, Opern, also damit auch verbunden die besondere Vermarktung von kulturellen Praktiken, also der Besuch von Festivals in Salzburg, in Bayreuth, Aktivitäten, die besonders teuer sind und damit für einen Großteil auch der Mittelklasse und insbesondere der Arbeiterinnenklasse eben gar nicht weiter zugänglich ist. Also es geht für Bourdieu darum, wie zwischen den verschiedenen Kapitalsorten ein Kampf geführt wird, um die Legitimität eines Kapitals, um damit auch einen bestimmten Habitus gegen andere Habituspraktiken durchzusetzen. Und für die bürgerliche Klasse ist das von besonderer Schwierigkeit, weil das nicht mehr durch stabile soziale Position gewährleistet ist, also der Patron, der die Fabrik leitet, sondern auch die Kinder und Jugendlichen der bürgerlichen Klasse selber durch das Schulsystem hindurch müssen. Das heißt, der Erfolg, die Herrschaft zu reproduzieren, die eigenen Kulturpraktiken zu reproduzieren, wird zunehmend zu einer statistischen Dynamik, also abhängig von Wahrscheinlichkeiten, nicht mehr einfach von gegebenen Herrschaftsverhältnissen, sondern muss eben selber sozusagen immer von Neuem herbeigeführt werden. Deswegen gibt es eben dann auch aus Bourdieus Sicht große Auseinandersetzungen um die Frage erwerbsschulischer Titel, um die Bedeutung, die Geltung von besonderen Schulen oder Hochschulen. Und auch da könnte man sagen, dass der Neoliberalismus einen Versuch darstellt, die, wenn man so will, egalisierende Wirkung des Schulsystems zu beseitigen, zugunsten eben von besonders wertvollen Schulen, Hochschulen, Exzellenzhochschulen und damit auch verbunden besonderen Titeln, die eben nur einzelnen Kategorien der Gesellschaft zugänglich sind.
Die Wissenschaft vom Geschmack und vom Kulturkonsum beginnt mit einer Übertretung. Sie hat jene sakrale Schranke niederzureißen, die legitime Kultur zu einer separaten Sphäre werden lässt, um zu jenen intelligiblen Beziehungen vorzudringen, die scheinbar isolierten Optionen für Musik und Küche, Malerei und Sport, Literatur und Frisur zu einer Einheit zu fügen. Diese barbarische Wiedereingliederung des Ästhetischen in den Bereich des ordinären Konsums widerruft den die gelehrte Ästhetik fundierenden Gegensatz zwischen auf Sinnenlust, verkürztem sinnlichem Vergnügen, und reinem von Lust gereinigten Vergnügen, das wie geschaffen scheint zur Symbolisierung moralischer Vollkommenheit und zu einem Gradmesser für die Befähigung zur Sublimation, Auszeichnung des wahren Menschen als Menschen.
Ja, für die Diskussion zu den feinen Unterschieden ist heute Franz Schultheiß unser Gast. Hallo Franz.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, dass wir uns hier treffen. Franz, du hast ja wirklich sehr, sehr lange Soziologie gelehrt an verschiedenen Universitäten. Stationen waren Genf und dann St. Gallen. Du hast eng mit Bourdieu, also sehr lange und eng mit Bourdieu zusammengearbeitet, bist eigentlich in dem Sinne auch wirklich einer der Vermittler, ja, also französisch-deutschen Soziologie, ja, könnte man sagen. Bist Präsident der Bourdieu-Gesellschaft und gibst die gesammelten Schriften von Bourdieu heraus, die bei Suhrkamp mittlerweile in vielen Bänden auch erschienen sind oder zahlreichen Bänden erschienen sind. Und das wird ja sicherlich noch jede Menge weiteres folgen, weil Material gibt es, glaube ich, reichlich. Ne? Was ich gerne noch betonen möchte, dass du mit einigen Jüngeren eine Replikation vorgenommen hast, also eine Studie über der Bourdieu-Text Elend der Welt, ein sehr umfangreiches Buch zur Entwicklung in den 90er Jahren, und du hast es dann für Deutschland verfolgt unter dem Titel Gesellschaft mit begrenzter Haftung.
Ganz genau.
Ja, Bourdieu thematisiert ja die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um Distinktion, die bürgerliche, die herrschende Klasse mit den verschiedenen Fraktionen, die eben kämpft um Distinktion und das getragen ist von Habitus. Ich habe mich beim Lesen der Texte von Bourdieu immer wieder mal gefragt, worauf will er hinaus? Worauf zielen seine Analysen? Wenn er solche, ja, finde ich, sehr feinen Beobachtungen, sehr feinen Analysen macht, was will er? Ist es nur der Nachweis, dass es noch Klassen gibt, oder geht es noch weiter?
Also ich kann dafür vielleicht Folgendes sagen. Bourdieu hat versucht, dass Klassenunterschiede nicht nur in Unterschieden ökonomischen Kapitals bestehen, sondern dass soziale Klassen auch in ihren Kämpfen versuchen, zumindest die Privilegierten, eine Legitimität für ihre Privilegien zu finden. Das sagte schon Max Weber, auf den Bourdieu immer rekurriert. Genau. Und die soziale Distinktion ist eine Form der symbolischen Manifestation von höher und niedriger Wertigkeit. Das heißt also, es werden symbolische Kämpfe jenseits von ökonomischen Streiks und so weiter ausgeführt. Und diese Distinktionsprozesse gehen nicht von den unteren Gesellschaftsklassen aus, sondern von den von der Bourgeoisie zunächst, die quasi über Distinktionsmerkmale versucht, auch ihre Überlegenheit gegenüber den anderen gesellschaftlichen Gruppen zu manifestieren, zu demonstrieren.
Weil du das sagst, die obere Klasse. Ich habe in dem Sozialmodell, was Bourdieu so vor Augen hat oder skizziert, und das macht er ja in den feinen Unterschieden sehr ausführlich, da habe ich manchmal gedacht, ist nicht eigentlich die treibende Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung die mittlere Klasse? Nämlich die prätentiös ist, die Bourgeoisie, die Herrschenden, immer einholen will. Also die mittlere Klasse ist ja prätentiös, weil sie mehr Schein will, als sie ist, weil sie die ökonomischen Ressourcen dafür nicht hat, auch die Bildungstitel. Aber die treibt ja eigentlich die Herrschenden, immer wieder Distinktion zu suchen, oder? Wie würdest du das verstehen?
Soziale Distinktion muss immer wieder reproduziert werden, verstärkt werden, weil es eben die aufstrebenden, wie du gerade sagst, Mittelklassen oder Mittelschichten gibt, die sozusagen das Distinktionsgehabe der Oberklasse auch imitieren und somit diese Distinktionsmechanismen dann auch entwerten. Insofern geht der Distinktionsprozess mit dem Prozess der Zivilisation seit 400 Jahren, zunächst über den Adel, immer weiter voran. Und die Mittelschichten übernehmen dann sozusagen das Repertoire an Distinktionsinstrumenten der Oberklasse, vor allen Dingen, wenn sie auch in größeren ökonomisches Kapital kommt, vor allen Dingen aber über das kulturelle Kapital, an dem sie maßgeblichen Anteil hat. Und die Mittelschichten versuchen über Bildungsaufstieg eben in die Oberklasse aufzusteigen. Und da sehen wir ja in unseren Gesellschaften, in Frankreich wie in Deutschland, dass das sehr erfolgreich über die Bühne geht, dass heute in Deutschland 50% einer Kohorte Anteil haben an höherer Bildung. Und das vergrößert diese Mittelschicht oder Mittelklasse immer mehr.
Ja, gleichzeitig ist ja interessant, dass Bourdieu ja zeigt, dass der Bildungsaufstieg dann wiederum zu der paradoxen Wirkung führt, dass der Bildungstitel entwertet ist und eigentlich bildungsadäquate Berufe oder Einkommen ja gar nicht gewährleistet sind. Also das ist ja eigentlich auch dann so eine Art Kritik an dem Fahrstuhleffekt von Beck, weil Bourdieu ja sehr deutlich macht, man darf die soziale Mobilität nicht als linearen Prozess begreifen, sondern als einen relationalen Prozess zwischen den Klassen und was genau darin passiert.
Ja. Ja, Bourdieu hat schon in den 60er Jahren ein Buch geschrieben, das einen sehr großen Erfolg hatte, auch gerade in der 68er-Bewegung, die Illusion der Chancengleichheit. Und diese Illusion der Chancengleichheit besteht darin, dass die, wie er es nennt, die geprellte Generation, die wirklich kämpfen dafür, zu Bildungskapital zu kommen und sich erhoffen, dass mit einem Stempel auf einem Diplom hinterher quasi auf dem Arbeitsmarkt eine adäquate Stelle gefunden werden kann. Eben. Die sehen sich wirklich geprellt und das ist ein Prozess, der bis heute fortgeführt wird. Und dazu kann man auch sagen, dass die Distinktion im Bereich im Umgang mit kulturellem Kapital eben immer verfeinerter wird. Ja. Dass es nicht mehr einfach reicht, ein Master zu machen, sondern dass dann ganz andere Mechanismen wie Auslandsstudium, Fremdsprachenkenntnisse und vor allen Dingen die Vernetzung, also Sozialkapital, wie Bourdieu das nennt, eine große Rolle spielen.
Ja, und schon die Leute mit Magisterarbeit oder Master ja schon versuchen, in Peer-Reviewed Journals zu publizieren, um überhaupt schon Karrierebahnen zu schaffen. Aber weißt du, als ich jetzt dieses Kapitel gelesen habe, die geprellte Generation, das wird ja auch in dem Buch Feine Unterschiede dargelegt und für uns war ja auch dieses Buch dann über die Illusion der Chancengleichheit, so habe ich ja Bourdieu zum überhaupt kennengelernt, Anfang der 70er Jahre, wichtig. Aber gleichzeitig finde ich es auch heute so ein bisschen enttäuschend, weil er unseren Protest gar nicht inhaltlich bewertet, sondern eigentlich nur als eine Enttäuschungsreaktion. Wir streben diese Bildungstitel an, also ich als Arbeiterkind, dann komme ich aufs Gymnasium, studiere und dann werde ich enttäuscht, weil mein Bildungstitel entwertet wird. Aber der Prozess, der kollektive Prozess, also zu sagen, andere Alltagsgewohnheiten, andere Lebensführung, theoretische Innovation, zu denen Bourdieu ja selber auch gehört, ja, also und vieles andere, was auch damals aus Paris gekommen ist, das nimmt er inhaltlich gar nicht wirklich so auf, sondern betrachtet es so ein bisschen von außen.
Ja, das war so ein bisschen sein Dilemma auch. Er hat mit die Illusion der Chancengleichheit und die Erben, das ist das andere wichtige Buch, quasi der 68er-Bewegung auch eine Steilvorlage gegeben, ja, die dann aufgegriffen wurde. Und gleichzeitig hat er sich gegenüber der 68er-Revolte ferngehalten. Ja? Er ging nicht auf die Straße, was er 30 Jahre später dann tat.
Ja? Ja, genau.
Weil er war gegenüber dieser Studentenbewegung skeptisch, weil er darin auch gerade eine starke Bewegung privilegierte Studenten gesehen hatte. Ja. Und er hat das vielleicht so ein bisschen wie eine spätadoleszente Revolte gegen die Väter dann auch gesehen. Ja. Und hat das zum Teil auch polemisch dann aufgegriffen.
Ja, also klar, damit bin ich ja jetzt gar nicht einverstanden und wahrscheinlich viele andere auch nicht, weil mein Verhältnis zu meinem Vater war eigentlich sehr gut.
Okay.
Aber ich hatte eben auch aus Solidarität ihm gegenüber als Arbeiterkind das Gefühl, die kapitalistischen Verhältnisse müssen weg.
Yeah.
Und deswegen auch meine Ausgangsfrage nochmal. Wohin will Bourdieu mit seinen ja teilweise sehr, sehr kritischen Analysen, die ja oft sehr eng nah auch sind bei jetzt anderen linken Analysen, marxistischen Analysen, gegenüber marxistischen Autoren, Autorinnen ist er ja oft sehr kritisch und sehr distanziert. Aber wohin will er mit dem Ganzen? Also wenn ich von mir her selber das denke, dann gibt es diese in einem seiner kleinen Bändchen auf Deutsch erschienen, also über Intellektuelle und Macht, da sagt er ja, den universellen Zugang zu den Mitteln des Universellen. Was ja heißt, eigentlich sollen alle den Zugang zu den großen Begriffen, zur Bildung, bekommen. Ja. Gleichzeitig redet aber nie nett und schön über große Theorien und Bildungsbegriffe. Das ist ja ein großer Unterschied zur kritischen Theorie, die ja gerade sich da sehr engagiert und eingesetzt.
Ja. Vielleicht muss man da auf Bourdieus sehr spezifische Biografie kurz zurückgreifen. Er stammt aus den allereinfachsten Verhältnissen, eine bildungsferne Familie in der hintersten Provinz und macht eine unglaubliche Karriere bis in die allerhöchste Bildungsinstitution Frankreichs. Und er bleibt aber diesem Bildungssystem gegenüber ambivalent, weil er immer wieder die Schattenseite auch sieht und diese Reproduktionsseite und sich selbst in seiner eigenen Haut bis zu seinem Tod als Homo academicus unwohl gefühlt hat, nicht zu Hause. Das heißt, er hat auch in Paris zu spüren bekommen, dass diese Bildungstitel alleine bei so einem Hinterwälder wie er nicht ausreichen, um Anerkennung zu bekommen.
Der ja dann nicht mehr war nach Jahrzehnten der Professorenexistenz.
Genau, genau. Nee, wenn er mir erzählte, ich habe wieder die letzte Woche nicht mehr geschlafen, weil die Vorlesung heute wieder beginnt und er da eine riesen Scheu davor hatte, und ein eigentlich sehr bescheidener Mensch war, dann sieht man, dass die Diskrepanz zwischen dem, was bildungsmäßig der Aufstieg mit sich bringt und seinem Habitus, der verankert bleibt in einem popularen Milieu, dass diese Diskrepanz nicht bewältigt werden konnte. Und er sich letztendlich wie ein Aufschneider in diesem System fühlt, weil er einfach in diesem Pariser Milieu es so nicht sein Mann stinkt, kann, wie die Leute.
Aber das ist ein großes System von Aufschneidern. Da sind ja so viele Aufschneider. Da gehört der ja wahrscheinlich noch mit zu den ehrlichsten Personen. Aber trotzdem, das führt ja gerade noch mal umso mehr zu dem Problem, warum kommt es bei ihm nicht an den Punkt zu sagen, weil uns dieses Bildungssystem, diese Prozesse eigentlich nicht aus diesem Widerspruch rausbringen, müssen wir, das wäre jetzt die adornitische Wendung, in einer Art negativen Dialektik über diesen ganzen Prozess hinaus. Weil populare Kultur ist kein Bezug, das macht er ja selber deutlich, das sind Fragmente der herrschenden Kultur. Aber bürgerliche Kultur, das ist auch nicht die Perspektive, das deckt sich ja auch mit Überlegungen von Walter Benjamin. Das Schlimmste wäre, eine zukünftige Menschheit als Kulturmenschheit sich zu imaginieren, also als bürgerliche Kulturmenschheit. Und da frage ich mich immer, warum macht er nicht diesen Schritt? Oder sagt er, nein, das wäre mit soziologischen Ausrichtung nicht vereinbar? Hat er so ein Verhältnis auch zu seinen Analysen?
Einerseits gibt es ein Buch, in dem er als den ewigen Optimisten dargestellt wird. So sehe ich ihn eigentlich nur teilweise.
Ja.
Er war gegenüber dem, was er als soziale Reproduktion analysiert hat und dechiffriert hat, eigentlich sehr pessimistisch, weil dieser Prozess doch eine unglaubliche Wucht hat, eine unglaubliche Reproduktionskraft. Ja? Und den großen Wurf gleichzeitig zu sagen, was wir brauchen, ist jetzt eine revolutionäre Umgestaltung der französischen Gesellschaft. Da war er mehr als skeptisch. Ich muss kurz auf Algerien eingehen, wo er begonnen hatte mit seinen Analysen. Er hat dort Analysen des Subproletariats unternommen und kam sehr desillusioniert aus diesen Analysen heraus, denn die widersprachen allem, was in den Pariser intellektuellen Kreisen diskutiert wurde, wo man von einem revolutionären Subjekt in Algerien träumte. Und er hat dem die Luft rausgenommen und gezeigt, dass genau dieses Subproletariat das am wenigsten geeignete Subjekt wäre für eine Revolution, denn wenn man jeden Tag nur bis an den Abend denken kann und fragt, was kann ich meinen Kindern heute Abend auf den Tisch bringen, dann hat man kein revolutionäres Potenzial. Ja. Und damit mit diesem Wissen, das gegenüber der Intelligenz ja in Paris sozusagen sehr, eben wie ich schon sagte, desillusioniert war, diese Distanz gegenüber einem bestimmten linken Missionarismus blieb ihm bis zum Ende seines Lebens.
Ja, aber in mancher Hinsicht sind das ja ganz nüchterne und auch plausible Erwägungen, ne? Und ich meine, die Erfahrung auch mit Befreiungsbewegungen, die wir jetzt ja nach Jahrzehnten später haben, sind ja auch ernüchternd genug. Aber gleichzeitig ist es ja eben doch interessant zu denken, eben weil er das auch so feingliedrig und so in die Tiefe von alltäglichen Prozessen hinein beobachtet, zu denken, ja, wie geht es mit diesen Widersprüchen weiter? Gibt es Perspektiven? Oder auch eben dieser Bezug, den ich hergestellt habe zu diesen Prozessen, also Zugang zum Universellen. Ja, also das muss ja vermittelt werden. Ja, also das, und das geht ja dann eben über Theorie, politische Praxis. Also was ja heißt letztlich auch, mit Gramsci zu sprechen, eine ethisch-politische Reform auch der politischen Prozesse. Und ich meine, das wäre ja auch jetzt in dem Zusammenhang interessant, weil er die Bildung von Attac, die Diskussion im Kampf gegen den Neoliberalismus, Raison d'agir oder lieber, ja auch verstanden hat eigentlich als Alphabetisierungsprozess. Ja. Da hat er ja offensichtlich dann doch auch eine Wendung vorgenommen, neue Perspektiven zu eröffnen.
Ja, also in Algerien hat er schon politisch aktiv engagiert gewirkt, indem er einfach mit seinen Studien aufzeigte, was koloniale Gewalt ist und das auch in die französische Gesellschaft reingetragen hat.
Ja.
In seiner späteren Zeit, 90er Jahre, er begann die Studie La Misère du Monde 89 und er versuchte genau zu zeigen, was die neoliberale Wende war, ausgerechnet unter der sozialistischen Regierung. Und seine Waffe ist die der Kritik und eine Kritik, die evidenzbasiert ist, die von empirischer Forschung ausgeht. Und da entwickelte er das Projekt, auf das du gerade zu sprechen kamst, Raison d'agir, Gründe zum Handeln. Und dieses Projekt war eine neue Form, sozusagen den kollektiven Intellektuellen in Opposition zum absoluten Intellektuellen, Sartrescher Prägung, in die Welt zu bringen.
Ja.
Und das war eine Organisation, wo ich auch mitgearbeitet habe, wo Bourdieu den Versuch machte, jeweils wissenschaftliche Experten zu gewinnen für bestimmte Fragen, ob das die Rentenreform ist oder Migration oder der eben die Analyse neoliberaler Diskurse. Und dann hat er die dazu gebracht, ein kleines Büchlein jeweils von 100 Seiten zu schreiben, ohne Lohn, ohne Honorar und in einer Art und Weise, die politisch, kritisch aufklärisches Denken auch für Normalverbraucher zugänglich machte. Also intellektuelle Diskurse auf den Boden so runterzuziehen und tatsächlich in Tradition der Aufklärung dann zu wirken. Also Gesellschaftskritik handhabbar machen für die, die eigentlich diese Kritik sich aneignen müssten, um politisch wirksam zu sein.
Ich finde ja die Idee des kollektiven Intellektuellen eine großartige Idee. Ich finde, das ist ausgesprochen fruchtbar, also auch viele Menschen hineinzuziehen in diese intellektuelle Debatte. Gleichzeitig stellt sich natürlich, gerade wenn man von Bourdieu her jetzt bewusst auch diese Dinge durchdenkt. Immer wieder auch die Frage, gibt es dann doch wiederum strategische oder instrumentelle Konversionspraktiken, sich selbst dann in eine strategisch günstigere Lage zu bringen und deswegen auch so mein Bohren so ein bisschen, wohin geht's? Also, weil er muss ja dann doch irgendwie, finde ich, diese sinnvollen, guten politischen Qualitätskriterien haben, zu sagen, ja, da kommen wir raus, das bringt uns so ein bisschen raus. Also mit Adorno zu sprechen, Sesam, öffne dich, ich will hinaus.
Also mit seinen Analysen von feinen Unterschieden bis zu Misère du Monde wollte er eigentlich quasi den Menschen, den Normalbürgern vor Augen führen, was die Wurzeln, Ursachen, Konsequenzen ihres jeweiligen Elends, ihres jeweiligen Leidens an der Gesellschaft sind. Weil er sagte, dass die unvoreingenommene Wahrnehmung dieses eigenen Leidens die einzige realistische Ausgangslage für politische Veränderungen sein kann. Ja. Und insofern, nur um zu sagen, das Buch La Misère du Monde, mehr als 1000 Seiten dick, wurde im ersten Jahr 100.000 Mal von Leuten gekauft und gelesen, die vorher nichts mit Soziologie am Hut hatten, im Gegenteil. Ja. Das heißt also, diese Intervention, wo intellektuelle Botschaften in die Wohnstuben von sagen wir, kleinen Bildungsbürgern hineinkommen, die gesamte Gesellschaft hat er nicht erreicht, das war doch eine große Errungenschaft.
Ja, in der Tat.
Und wenn danach die Théâtre de la Cartoucherie jedes dieser Interviews, das im Buch vorhanden war, als Theaterstück aufführte und Fernsehsendungen dazu gemacht wurden, hatte das eine unglaubliche Breitenwirkung, von der dann hinterher die Protestbewegung nach 95, wo er dann auch teilnahm, wo er Interventionen, es gibt Bücher, die heißen Gegenfeuer, womit er gegen den Neoliberalismus quasi dann Gegenfeuer setzen wollte, da engagierte er sich für ganz konkrete Fragen wie die Arbeitslosenbewegung in Europa und der Kampf gegen Tietmeyer und seine Ideologie und so weiter und so fort.
Genau.
Das heißt, er politisierte, aber auf der Basis einer Anerkennung seiner wissenschaftlichen Kompetenz Stellung zu beziehen. Ja? Also er benutzte sein intellektuelles Kapital, um es in politisches Kapital umzuwidmen.
Ja, vielleicht ein Sprung nochmal. Also Bourdieu hat ja selbst spät noch ein Buch geschrieben über männliche Herrschaft, das er ja auch als eines seiner wichtigsten Bücher betrachtet. Und ich fand es jetzt interessant, in den feinen Unterschieden gibt es eine wunderbare Stelle, in der er auch zum Thema des Geschlechts schreibt. Und diese Stelle will ich ganz kurz mal vorlesen und dann deine Überlegungen dazu gerne hören. Das ist eigentlich implizit, könnte man sagen, auch ein bisschen kritisch gegenüber der intersektionalitätstheoretischen Diskussion. Da schreibt er, die geschlechtsspezifischen Merkmale sind ebenso wenig von den klassenspezifischen zu isolieren, wie das Gelbe der Zitrone von ihrem sauren Geschmack. Eine Klasse definiert sich wesentlich auch durch Stellung und Wert, welche sie den beiden Geschlechtern und deren gesellschaftlich ausgebildeten Einstellungen einräumt. Darin liegt begründet, warum es ebenso viele Spielarten der Verwirklichung von Weiblichkeit gibt, wie Klassen und Klassenfraktionen und warum die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern auf der Ebene der Praxis wie der Vorstellung innerhalb der verschiedenen Gesellschaftsklassen höchst unterschiedliche Ausprägungen annimmt. Ja, ist doch eine bemerkenswerte Stelle.
Erstaunlich, ja. Da würde ich jetzt spontan zu sagen, er ist in einer bäuerlichen Gesellschaft groß geworden und hat gesehen, wie Geschlecht in dieser Gesellschaft, die immer patrilinear organisiert ist, wo Frauen nicht erben, wo Frauen zirkulieren, verheiratet werden, eine ganz besondere Prägung angenommen hat. Und er ist selbst in die Mittelschicht, obere Mittelschicht aufgestiegen und er sieht doppelte Erwerbstätigkeit, hohe Scheidungsrate, starke Emanzipation von Frauen, auch kulturell, intellektuell und so weiter. Und da hat er schon mal zwei Vergleichsgruppen, die er im eigenen Umfeld, in seiner eigenen biografischen Erfahrung vor Augen geführt bekommen hat. Er kannte auch die Bourgeoisie. Er sah auch, welche Form von Soziabilität, die in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung bei den herrschenden Klassen zum Ausdruck kommt. Insofern ist die These, dass die Geschlechterordnung in dem Aufbau der gesellschaftlichen Klassen auch die unterschiedlichsten Spielformen, Variationen annehmen kann, durchaus nachvollziehbar.
Ja, ich finde diese Stelle in klassensoziologischer Hinsicht wirklich toll, weil er eben damit deutlich macht, Klasse lässt sich gar nicht unabhängig von dem Verhältnis zwischen den Geschlechtern bestimmen.
Und das ist heute, Engels, ne?
Engels, ja, genau. Und heute würden wir vielleicht sagen, wir müssten das noch erweitern und anreichern, um jetzt die geschlechtertheoretischen Fragen hinsichtlich verschiedener Geschlechtlichkeiten, ja, dann würde es vielleicht noch ein bisschen komplizierter sein, aber in diese Richtung finde ich es einfach interessant. Ja, vielleicht, weil du ja in beiden Ländern auch so intensiv in Diskussionen beteiligt bist, wie schätzt du die deutsche Rezeption?
Ja, Bourdieu ist sehr präsent, auch schon seine frühen Schriften, anthropologischen Schriften über die Kabylei wurden sehr früh übersetzt, die bildungssoziologischen auch und dann die feinen Unterschiede, die natürlich Furore gemacht haben, die wurden sehr schnell publiziert und die haben quasi in Deutschland eine Leerstelle ausgefüllt, weil die deutsche Soziologie in guter alter Tradition seit den 50er Jahren immer wieder die nivellierte Mittelstandsgesellschaft neu belebte, immer wieder künstlich beatmete und in den 80er Jahren, wo Bourdieu dann intensiv rezipiert wurde, war der deutsche Mainstream in der Soziologie von den Paradigmata klassenlose Gesellschaft, Individualisierung, Destrukturierung, der berühmte soziale Aufzug von Ulrich Beck. Wir fahren alle eine Stufe höher und uns geht es gut. Gratulieren wir uns gegenseitig. Das war der Mainstream, der momentan ja vor unseren Augen doch zerstäubt. Ja?
Ja.
Und
ja.
Bourdieu hatte da einen Gegenwind, oder man kann auch sagen Gegenfeuer zu diesem, diesem den neoliberalen Geist schon vorwegnehmenden soziologischen Denken dann auch schon gesetzt. Und das war dann einfach erfrischend, diese Soziologie geboten zu bekommen, die in gewissem Sinne eine Verheiratung von zwei Klassikern, Marx und Max Weber, auf sehr effiziente Weise bestellte. Also den deutschen, den linken Max Weber, den für das linke Denken benutzbaren Max Weber, in der Form der Verbindung von ökonomischem Kapital, kulturellem Kapital, die gemeinsam den Herrschaftseffekt erbringen in unseren bürgerlichen Gesellschaften. Das war eine Leistung, die Bourdieu durch Import-Export von Gedankengütern zustande gebracht hat.
Ja, wunderbar mit diesem Ausblick. Franz, hab vielen Dank für das interessante Gespräch.
Und ich danke auch, war eine Freude.
Ja, vielen Dank.
Gut.